Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche: mächtig Bewegung im Brokerage-Markt. Von den Sparkassen kommt das Angebot S-Neo. Im Geno-Bereich gibt es einen Prüfauftrag, etwas zu bauen. Pläne, auch bei der DKB im Wertpapierbereich zu wachsen. Was steckt dahinter? Wir dröseln das mal auf und fragen uns, ist es nicht schon zu spät? Dann gibt es ein interessantes Gerücht. Stripe interessiert sich für PayPal, angeblich für eine Übernahme des ausgebombten Wertes. Und da fragen wir uns auch mal, macht das Sinn? Was steckt dahinter? Was muss man dazu wissen? Wir haben Zahlen von der Union Investment und einen kleinen Blick auch auf die Positionierung der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Und wir sprechen auch nochmal über das Thema Commerzbank, der KI-Einsatz in Banken. Da gibt es gute Kunde von Goldman Sachs, die sagen, die Eigenkapitalrendite wird mächtig steigen bei allen Banken, bei Deutschen ganz besonders durch den Einsatz von KI. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo Jochen, herzlich willkommen im Podcast diese Woche.
Hallo Christian.
Wie geht es dir?
Mir geht es einigermaßen gut, außer dass jetzt die Saison anfängt mit dem Blühen und deswegen auch so ein bisschen die Nase leicht zu ist.
Bei mir auch ein Thema, da gibt es jetzt bis in den Mai vermutlich so gelegentlich morgens im Podcast eine leichte Whisky-Note. Ja, ist halt die Zeit, der Preis für Allergiker des schönen Wetters. Ich muss mich immer entscheiden, nehme ich eine Tablette, dann werde ich total müde oder stehe ich es durch? Meistens entscheide ich mich fürs Durchstehen, sehr zum Leidwesen meiner Frau.
Ja, ich habe da Glück, die Tabletten machen mich nicht müde.
Bevor das hier allerdings zum Medizin-Podcast mit älter werdenden Herren wird, widmen wir uns lieber den Themen der Woche. Und ich muss zugeben, es gibt eine Sache, die sticht da komplett heraus für mich thematisch. Und das ist, wie es plötzlich im Brokerage-Bereich Schlag auf Schlag geht. Ich fasse mal kurz zusammen, für die, die vielleicht die Nachrichtenlage noch nicht so ganz verfolgt haben. Sparkassen sagen, im April geht's los mit S-Neo, eigenen Brokerage-Angebot, das Neobrokern Konkurrenz machen soll. Ersten Angebote, testweise Pricing sind schon am Markt. Genobanken, gibt es einen Prüfauftrag des Verbandes. Wir müssen da auch was an den Start bringen. DKB sagt, wir wollen knappe Millionen Wertpapierkunden gewinnen. Wertpapiergeschäft steht im Vordergrund. BB Bank kommt mit einem 1-Euro-Trade-Angebot. Comdirect kam schon vergangene Woche auch mit dem Pure Depot, ähnliche Dimensionen. Also jahrelang nichts und plötzlich zack, 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 jede Menge Angebote draußen. Ist da ein Zusammenhang?
Und jahrelang negiert. Nein, das ist alles nicht so. Und wir schauen da drauf und unser Geschäft
genau. Ist gut. Genau. Und wenn wir über Kunden wachsen müssten, könnten wir das auch machen. Und wenn wir eine Freibierstrategie hätten, könnten wir das auch machen. Ne? Genau.
Alles verstummt also, jetzt. Ich finde, es ist schön, dass der Markt funktioniert und dass sie sich jetzt auch insofern herausgefordert fühlen, um danach zu ziehen. Die große Frage, die sich mir stellt, ist es vielleicht nicht zu spät und ist es genug? Weil denk mal bitte an Yomo, wenn du dich noch erinnerst, das Neobank-Produkt von den Sparkassen, was dann auch gelanciert wurde mit den ersten Erfolgen von N26 und Revolut. Das wurde schnell wieder eingestellt, obwohl es eigentlich aus meiner Sicht kein schlecht gemachtes Produkt war. Ich war ein großer Fan damals davon. Und die große Frage ist jetzt natürlich, ob diese Neo-Trading-Aktivitäten bei den Sparkassen und natürlich bei allen anderen auch nicht im Grunde ein zweites Yomo ist.
Ich habe da keine Antwort drauf. Ich glaube allerdings, wir brauchen mindestens stabile Märkte, weiter so ein positives Klima, damit das überhaupt in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwas geben kann. Weil das ist ja schon mal zwingende Voraussetzung. Und ob das wirklich so der Fall sein wird, weiß ich nicht. Wir haben ja alle keine Glaskugel. Ich glaube tatsächlich auch, es wird nicht in der Sparkasse passieren, dass ich da sitze in irgendeinem Beratungsgespräch und mir irgendeiner sagt, hätten sie nicht Lust, den S-Neo ein Depot aufzumachen. Und das wird doch bei den Genossen nicht passieren, weil man wird sich selbst nicht kannibalisieren. Es geht ja um diese Erstkunden, die mehr oder minder selbst unterwegs sind. Und da muss man sich tatsächlich fragen, gibt es da den Impuls zu sagen, das probiere ich mit den Sparkassen oder das probiere ich vielleicht künftig, wenn es da auch ein Angebot mit den Genossenschaftsbanken. Ich habe keine Ahnung, ob es
zu spät ist. Man hat, glaube ich, tatsächlich einige Jahre verpennt, weil man einfach diese Bedrohung nicht ernst genommen hat. So viel kann man, glaube ich, sicher sagen. Das haben aber, glaube ich, die INGs und DKBs und Comdirects dieser Welt auch nicht so richtig. Muss aber jetzt, glaube ich, bevor wir schon wieder rummäkeln und anfangen, an JOMO zu erinnern, sagen, naja, die Sparkassen sind jetzt schon mal marktreif. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, die ganz großen Verbünde, Genossenschaftsbanken und Sparkassen, das Sparkassenangebot ist schon da. Bei den Genossen gibt es einen Prüfauftrag, vielleicht später im Jahr dann mal die Entscheidung. Union ist da anscheinend dabei, die DZ-Bank ist dabei, die Atruvia quatscht da auch mit und möchte was machen. Also da hat man das Gefühl, das läuft wieder so ein bisschen wie bei Apple Pay. Im Sparkassensektor ist man schon deutlich entscheidungsfreudiger unterwegs als im Genossenschaftssektor und gibt den Sparkassen auch eine große Autarkie, wie das preislich ausgestaltet wird. Wir haben das diese Woche uns mal angeschaut. Also ab welcher Höhe gibt es Depotgebühren? Was kostet ein Trade letztendlich? 1,99 Euro, 2 Euro, was kostet ein Sparplan? Da gibt es eine Guidance. Das ist schon sehr niedrig und wettbewerbsfähig, aber die Sparkassen können es selbst machen. Muss man auch mal sagen, da liefern die Sparkassen immerhin mal. Ja,
ja, total. Also insofern, wenn man die Sparkassen mit den Volksbanken vergleicht, ist zumindest sehr beeindruckt, dass die Sparkassen jetzt da auch schon ein fertiges Produkt haben und nicht irgendwie einen Auftrag. Ich weiß nicht, ob das alles nicht gegebenenfalls mit auch der Comdirect zusammenhängt, weil die Comdirect sich natürlich letzte Woche rausgewagt hat mit einem Produkt und natürlich damit alle anderen so ein bisschen in Zugzwang gesetzt hat und jetzt alle irgendwie natürlich intern als auch extern gefragt werden, so was ist denn unsere Strategie da in dem Kontext? Ja.
Könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass man weiß, es muss jetzt bald Antworten für die Ära Post-Payment for Order Flow geben seitens der Neo-Broker, auch wenn die sagen, spielt bei uns alles nicht so eine Rolle, gibt es alternative Modelle. Und dass sich dann vielleicht die Marktverhältnisse dann doch wieder ein klein wenig verschieben und die Rahmenbedingungen etwas besser sind. Aber man weiß ja auch, wie Kundenakquisition üblicherweise läuft. Ich kenne einfach drei Leute, die schon eine Bankverbindung irgendwo haben und die sagen, ey, das ist echt super, das klappt super. So sind die Direktbanken in den 90er, Nuller Jahren groß geworden. Ey, ich bin jetzt bei Consors, ich bin jetzt bei der Comdirect, ich bin jetzt bei der ING. Und ich glaube, im Neo-Broker-Brokerage-Bereich ist es ganz ähnlich, wenn es schon 5, 6, 7 zufriedene Trade Republic-Kunden in meinem Bekanntenkreis ist und ich lug da über die Schulter, sehe das in der App, wie das läuft, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich da auch bei Trade Republic letztendlich lande. Und an dem Punkt, dass das mal so richtig ins Rollen kommt, müssen die natürlich erst noch kommen. Aber super interessant, dass es in so kurzer Zeit, in so einem Tempo dann plötzlich nach jahrelanger Pause so viele Angebote gibt, ja.
Naja, ich erinnere dann nochmal an einen alten Podcast, wo wir drüber gesprochen haben, wie stark Trade Republic, ich glaube, es war 50% der Neukundendepots auf sich gezogen hat. Ich meine, das tut natürlich sehr stark weh. Aber du hast natürlich recht. Also wenn ich mir erinnere an die Zeiten von Consors, Comdirect, DAP Bank und Co., da gab es ja auch entsprechende mehr oder weniger gleiche Angebote vom Sparkassen- und Genossenschaftsbereich mit dem S-Broker und mit dem VR-Broker. Die kamen auch in Tick zu spät, aber diejenigen, die dann schon drüben waren bei den Comdirects, Consors und Co., die sind auch nicht mehr zurückgekommen. Und das sehe ich eigentlich so ein bisschen vergleichbar jetzt auch hier. Also warum soll ich denn jetzt, wenn ich wunderbar meine ganzen Sparpläne angelegt habe und das alles funktioniert, warum soll ich das dann nochmal neu anlegen, wenn es mehr oder weniger identisch viel kostet? Also ich glaube, der Kunde, der schon abgewandert ist, der ist schwer zurückzuholen. Da geht es vielleicht eher um die nachwachsenden Kunden, die dann von der Abwanderung zu hindern oder nur Teile zu hindern, dass man dann sagt, naja, bevor du jetzt ein neues Konto oder ein neues Depot bei Trade Republic aufmachst, dann mach's doch lieber bei uns.
Ich glaube, die Klammer darum, das ist tatsächlich die Zinsentwicklung. Diese Ursuppe, aus der die Neo-Broker entstanden sind, das war ja die Ultraniedrigzinsphase, wo in kein Geschäftsmodell irgendwelche Zinsgeschäfte eingebacken werden durften, weil man einfach dachte, damit können wir nichts verdienen. Und anschließend kam ja die große Zinswende und plötzlich schießt bei den Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Direktbanken überall, schießen die Gewinne komplett nach oben. Und ist der Leidensdruck, der noch vorher war, dass man doch etwas mehr Provisionsgeschäft machen muss, weil einem die Zinserträge wegbröckeln, der war dann plötzlich weg. Und ich glaube, das war dann auch nochmal eine Geschichte, wo der Leidensdruck dann so niedrig war, im Brokerage-Bereich was zu machen, dass man möglicherweise da einfach noch 2, 3 Jahre verschleppt hat und Trade Republic nicht so ernst nehmen musste. es lief ja auch ansonsten operativ absolut gülden. Und jetzt blickt man, glaube ich, schon wieder so einerseits ein bisschen durch, wie sieht das in 2-3 Jahren aus? Das kann ich mit den Zinsen vielleicht nicht ewig fortschreiben. Und wir wissen alle, selbst Direktbanken, ganz besonders Sparkassen, Genobanken, haben natürlich auch ein demografisches Thema. Ja, den sterben ganz banal die Kunden weg. Das sagen ja auch einige Akteure auf Bilanz-PKs ganz offen. Und da muss man Lösungen anbieten, um da den Anschluss nicht ganz zu verlieren, ja, an die nachwachsende Generation.
Total, total. Jetzt haben wir leider natürlich nicht die Insights von den Kollegen von N26 und teilweise auch nicht von der DKB, weil die Kollegen von N26 haben ja schon letztes Jahr, glaube ich, oder Mitte letzten Jahres oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher auch ein mehr oder weniger identisches Angebot eingeführt wie Trade Republic. Mhm. Und die DKB hat zumindest im Sparplanbereich auch immer so Aktionen gemacht. Eigentlich müsste man doch jetzt mal schauen, wie erfolgreich waren denn die DKBs und N26s dieser Welt, um diesen Abwanderung zu Trade Republic zu stoppen und vielleicht da die Kunden selbst abzuholen, versus die normalen Banken. Und dann kann man vielleicht eine Indikation bekommen als Beispiel, wie dann das gegebenenfalls bei den Sparkassen und bei den VA-Banken ist, weil letztendlich die Situation ist die gleiche. Ich habe dann meine Bankverbindung bei, in dem Fall DKB und N26, und kann entscheiden, mache ich es dann mehr oder weniger zu gleichen Konditionen in-house oder gehe ich zu Trade Republic, Scalable und Co.?
Naja, für die DKB kann ich es ja beantworten. Da waren es Ende 2024 810.000 Depots, was gemessen an der Kundenzahl von weit über 5 Millionen wirklich nicht sonderlich viel ist. Also die Durchdringung ist bei der DKB niedrig. Und kürzlich im Zuge der Strategie bis 2030 hieß es ja, wir haben 900.000 und wollen auf 1,8 Millionen bis 2030. Da kannst du jetzt nach Adam Riese, sind da keine 100.000 Depots in einem Börsenboomjahr mit hoher Volatilität im Frühjahr hinzugekommen. Ja, also
ja. Ja, und nur ein Depot heißt noch lange nicht, dass da auch wirklich Volumen drauf ist und Sparplan eingerichtet ist.
Aber interessante Semantik auch. Wenn du mal schaust, DKB, wir Angriff auf Trade Republic. Wir greifen jetzt Trade Republic an. Das ist schon interessant. Von vor 2 Jahren, man nimmt sie gar nicht erst ernst, bis man bläst zum Angriff auf einen Akteur, den man vor 2-3 Jahren noch gar nicht als richtigen Wettbewerber wahrgenommen hat. Ist schon interessant, wie sich das Blatt wenden kann, weil Trade Republic die Argumente liefert. Aber lass uns nicht zu sehr im Brokerage-Markt festbeißen. Ich würde gerne noch über die Zahlen der Union Investment kurz sprechen, bevor wir zu den großen Payment-Themen der Woche kommen. Weil ich glaube, Union Investment, genossenschaftlicher Fonddienstleister, hatten wieder ein super Jahr. Über 20 Milliarden Zuflüsse, davon über 13 Milliarden im Retail-Bereich. Man hat einen Rekordgewinn knapp verfehlt. 1,2 Milliarden sind es operativ gewesen. Aber es ist auch interessant, so ähnlich wie es auch im Neobroker-Bereich ist, das ist ja ein Haus, das seit 15 Jahren eisern sagt, nee, ETFs gibt's bei uns nicht. Wir sind ein aktives Haus und das machen wir nicht. Und das lohnt sich erst betriebswirtschaftlich ab 150 Milliarden Assets. Drum, wir sind ein aktives Haus, wir bleiben ein aktives Haus. Und dann hatte ich den Vorstandschef Reinke auch noch drauf angesprochen, hat er das auch nochmal wiederholt und meinte so echt belustigt, jetzt fragen Sie mich hier seit 15 Jahren nach den ETFs. Da denke ich mir, ja, klar, man muss sich tatsächlich die Frage stellen, wieso in diesem riesigen genossenschaftlichen Sektor es eine Strategieentscheidung gibt, dass der hauseigene Asset Manager keine ETFs anbietet. Ob das jetzt betriebswirtschaftlich Sinn macht oder nicht, die Zahlen geben ihm recht, ist ja die eine Geschichte. Aber es ist fürs Jahr 2026 doch erstaunlich. Und über kurz oder lang muss man sich dann auch fragen, welche Produkte kommen denn dann bei einem möglichen Neobroker der Genossen? Läuft ja nur die Prüfung des Ganzen zum Einsatz. Und ja, sind das dann letztendlich Fremdprodukte? Wie stehst du dazu?
Also ich gucke da eigentlich so ganz anders drauf. Ich denke, die Union Investment hat eigentlich noch immer das riesige Privileg, dass ihr Distributionsnetzwerk, die VR-Banken, sehr gut dabei sind in der Beratung, im Verkauf, in der Beratung, Verkauf, Fragezeichen, ihre Kunden, die Anführungsstrichen teuren, aktiv gemanagten Fonds zu verkaufen, obwohl sie nachgewiesenermaßen, auch muss man mal in die Fondsprospekte reinschauen, ihren selbstgesetzten Benchmark, MSCI World oder andere, nicht erreichen, das bei höheren Managementkosten. Solange die Kunden das mitmachen und solange das Vertriebsmodell funktioniert, würde ich an Seiten von Union Investment auch sagen, naja, ist doch gut, es läuft doch.
Ja. Wir liefern hier Milliardengewinne ab, was wollt ihr denn? Ja? Genau. Aber wir reden ja sehr häufig darüber, dass es nicht nur um kurzfristige Ergebnisse geht, sondern man sich auch fragen muss, wie man sich langfristig positioniert. Nochmal, ich weiß nicht, ob man jetzt als Draufzahlgeschäft ETFs anbieten sollte und sagt, okay, beim MSCI World ETF sind wir nicht wettbewerbsfähig mit BlackRock, versuchen es aber trotzdem zu sein, zahlen dann drauf und können uns auf die Schulter klopfen, wir haben da auch was. Also die werden ja auch nicht blöd sein, die werden das ja auch durchrechnen. Aber die Souveränität, mit der man das verargumentiert, und wir haben ja eben drüber gesprochen, die genossenschaftlichen Banken sind gerade die Bankengruppe, die ein großes demografisches Problem hat, wo es seit 2019 einen Mitgliederschwund gibt, weil einfach von unten weniger nachkommt, als oben, etwas zynisch formuliert, wegfällt. Und ja, da ist, glaube ich, sehr viel drauf angelegt, Dinge zu verteidigen. Deswegen hat man auch mit Apple Pay so lange gezaudert. Und ich glaube, ich spüre das jetzt auch wieder, dass es auch jetzt schon wieder die Bedenken gibt. Das hört man so im Hintergrund. Ja, jetzt müssen wir aber schon aufpassen, dass, wenn wir da jetzt einen Broker an den Start bringen, dass wir uns da nicht die schönen Gewinne kaputt machen, die wir hier mit unseren Immobilienfonds, Mischfonds und Rentenfonds machen, die wir hier den konservativen Anlegern eher verkaufen, machen. Und Union lebt sehr viel von Sparplänen, über 6,5 Millionen, die sie in den letzten Jahren abgeschlossen hat. Die sorgen für automatisierte Zuflüsse ganz toll. Mal schauen, wie man das weiterschreiben kann. Also wir wissen auch nicht besser, wie man einen Asset Manager führt, wie man auch so eine Bankengruppe führt. Man darf aber einfach von der Seitenlinie, glaube ich, beobachten, dass das Zaudern in dem Segment des Bankings in Deutschland größer ausgeprägt ist, als es im Sparkassensektor ist und selbstverständlich auch, als es im Privatbankensektor ausgeprägt ist. Ja.
Wir sind da bei der gleichen Diskussion, die wir letzte Woche geführt haben. Lasse ich mich kannibalisieren oder kannibalisiere ich mich selbst? Und ich glaube, ja. im Fall der VR-Banken ist die Gefahr der externen Kannibalisierung vielleicht noch nicht so groß, insbesondere bei den klassischen Kunden, die eben auf Beratung angewiesen sind. Wahrscheinlich reiten die das Pferd, solange es geht. Und das ist auch eine valide Strategie, wohl wissend, dass mit ETFs, wenn ich die ETFs beispielsweise auch nur verkaufe und gar nicht in-house der ETF-Anbieter sind, am Ende des Tages auch gar nicht profitabel langfristig für die Bank sind. Also von daher ist das schon aus Revenue- und Profit-Perspektive die bessere Strategie. Ist nur die Frage, wie lange die Kunden mitspielen.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist völlig unverhandelbar, dass du ein Angebot auch im genossenschaftlichen Sektor brauchst für preissensitive Digital-Only-Akteure. Das muss über kurz oder lang kommen, sowohl im Banking als auch im Brokerage. Und na, sind wir mal gespannt, wie schnell es vorwärts geht in dem Zusammenhang.
Ja.
Dann kommen wir zu deinem Leib- und Magenthema, Jochen. Wir haben ja hier schon vor 2 Wochen drüber fabuliert, dass PayPal bewertet ist wie ein mexikanisches Zementunternehmen in den Tiefen des Konjunkturzyklus. PayPal-Kurs komplett kollabiert nach schlechten Zahlen, weil das Wachstum nicht so ist, wie man sich's vorgestellt hat, möglicherweise sogar ein wenig schrumpfen könnte in diesem Jahr. Und ja, kaum ist der Aktienkurs zusammengeklappt und der Börsenwert von PayPal auf zeitweise 50 Milliarden Dollar zusammengeschrumpft ist, da kam dann diese Woche die Nachricht, Stripe erwägt möglicherweise ein Gebot für PayPal. Interessanterweise flankierend dazu, dass Stripe auch aus einer internen Runde einen neuen Bewertungspunkt geliefert hat und jetzt 160 Milliarden US-Dollar wert sein soll. Jetzt darfst du mal loslegen, was du von dem Gerücht hältst, Jochen.
Also erstmal, ich hatte das ja damals auch so den Worldland-Moment von PayPal genannt, weil die PayPal-Entwicklung des Aktienkurs genauso wie damals war bei Worldland, als die erste Gewinnwarnung kam. Und letztendlich passt das jetzt auch wieder ins Bild, weil damals kam auch das Gerücht bei Worldland, dass Private Equity einsteigt. Da ist auch der Kurs sich verdoppelt, glaube ich, in einer kurzen Zeit. Das hat sich dann aber relativ schnell wieder gegeben und der heutige Kurs von Worldline ist nur ein Bruchteil von dem damaligen Kurs, auch vor dem Gerücht. Vielleicht ist das jetzt auch wieder parallel. Aber vielleicht, um mal einen Kontext zu stellen, wer ist denn Stripe und so ein bisschen Kontext zu geben. Stripe ist letztendlich ein Payment-Service-Provider, wie eine Nexi, wie eine Worldline, wie gerade eben schon erwähnt, oder wie eine Adyen. Stripe ist eine europäische Company, gegründet von zwei Iren in Irland, hat Co-Sitze in Dublin und in San Francisco, also ist im Grunde halb irisch, halb amerikanisch, aber legt immer sehr stark Wert auf die europäischen Wurzeln und sind von den neuen Payment Service Providern der schneller wachsende, der größere, also sie sind immer ein Rennen mit Adyen, aber sie sind immer einen Tick weiter und haben eigentlich eine etwas andere Strategie als die klassischen Payment Service Provider, denn sie haben eine Strategie hinsichtlich des Fokus auf die Entwickler. Also sie haben von Anfang an sehr stark mit Schnittstellen gearbeitet und den Entwickler ins Zentrum auch des Produktes und der Ansprache gesetzt und nicht den Payment Manager und den CFO. Also da haben sie sich sehr stark differenziert und haben eben sich auch mittlerweile weiterentwickelt vom Payment Service Provider Geschäft und machen sehr viel Software, sehr viel Treasury, Steueroptimierung und sind, oder haben es geschafft, sehr stark weiterhin in dem sehr margenstarken SMB-Geschäft oder KMU-Geschäft zu wachsen, während die Adyens, die Stripes und die Nexis und die Worldlines natürlich sehr stark im Großunternehmen, Handelskettenbereich aktiv sind. Von daher hat Stripe sehr stark gewachsen, ist sehr profitabel und ist von der Bewertung, und das ist nämlich das Interessante in der ganzen Kontext, von der Bewertung etwa dreimal so groß wie PayPal. Dabei ist PayPal aber dreimal so groß bei den Mitarbeitern im Vergleich zu Stripe. Also das ist ein ganz, ganz dicker Brocken. Vom Payment-Volumen, wobei das ein bisschen FNBN ist, sind die mehr oder weniger gleich, geben sich mehr oder weniger nichts. PayPal ist profitabler. Aber die Logik, die dahinter ist und die hat auch einen gewissen Charme, ist, dass wenn man Stripe mit den Adyens und den Nexis und den Worldlines anschaut, habe ich ja gesagt, sie haben viel bessere Margensituationen, weil sie im KMU-Geschäft aktiv sind. Das nochmal zu verdoppeln und verdreifachen bei der hohen Marge wird zunehmend schwerer. Und wenn ich dann halt ins Großkundengeschäft stärker einsteige, habe ich dann eine Margenkompression. Und PayPal hat insofern den Charme, dass sie ungefähr vom Payment-Volumen gleich groß sind wie Stripe, allerdings deutlich profitabler. Es ist natürlich auch Äpfel mit Birnen verglichen, weil das ist natürlich dieses Branded Paper Geschäft, hatten wir beim vorletzten Podcast ausführlich erklärt. Aber so ist die Chance da, dass man da ein anderes Geschäft kauft, was sehr margenstark ist wie das eigene Geschäft und natürlich dann die Börsenbewertung nach oben gibt. Das Problem ist, dass die Marktkapitalisierung von Stripe eine private Marktkapitalisierung ist. Also die sind nicht an der Börse gelistet. Und wir kennen das ja so ein bisschen von Klarna. Klarna hatte auch mal so eine interne Marktkapitalisierung von 50 Milliarden oder ich glaube sogar 60 Milliarden. Dann sind sie eben mit Ach und Krach mit 15 Milliarden Marktkapitalisierung an die Börse gegangen. Mittlerweile sind sie bei 5 Milliarden. Also von daher sind diese privaten Bewertungen immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz, es macht viel Sinn. Es macht auch oder hat auch die ganze Fintech-Blase total begeistert. Ich bin skeptisch, weil der Brocken für Stripe sehr groß ist, sehr stark zu verdauen und PayPal ist ja auch keine gesunde Company, das ist eine Company im Restrukturierungsphase. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich für diese Company so sinnvoll ist.
Ich bin ja immer dann schon skeptisch, wenn es eine Schlagzeile gibt, Stripe erwägt Übernahme von PayPal, wenn es überhaupt eine Schlagzeile gibt, irgendwer erwäge eine Übernahme von. Die Musterlösung ist ja eigentlich, dass du das so machst wie die Unicredit bei der Commerzbank. Du kommst aus dem absoluten Nichts, hast morgens eine Meldung, wir haben uns 9% gesichert. In dem Moment, wo es Gerüchte über eine Übernahme gibt, habe ich immer den Grundverdacht, das kommt vom Übernahmeobjekt und nicht vom Übernehmer, weil natürlich in dem Moment, wo das Gerücht draußen ist, wird das Objekt der Begierde, in dem Fall hier PayPal, schon gleich mal ein paar Milliarden teurer. Also ich habe ja eigentlich überhaupt kein Interesse, dass das rumgeht, dass es da ein Kaufinteresse gibt. Und die Logik ist ja eigentlich auch, dass ich mir Wachstum kaufe und keine Unterbewertung. Ich glaube, Stripe wächst mit einer Rate von immer noch 4,35% per annum. Ja. Und PayPal wächst überhaupt nicht mehr. Also wäre eher so eine Value-Übernahme, die man eher einem Finanzinvestor zutraut. So nach dem Motto, wir holen die Unterbewertung mal raus. Wir haben so ein bisschen Netto-Cash und die Übernahme finanziert sich über die Gewinne selbst. Das sozusagen das wachstumsstarke Unternehmen, dasjenige kauft, das überhaupt nicht mehr wächst, ist eigentlich eher ungewöhnlich, so von der ganzen Logik her, glaube ich, in dem Zusammenhang. Aber da bist du der Experte, ob das industriell Sinn macht. Da folge ich jetzt dir mal, dass es schon interessant sei. Aber mich machte einfach diese ganze Geschichte erwägt schon skeptisch von Anfang an. Also, dass PayPal bei der Bewertung ein Übernahmekandidat ist, da haben wir schon drüber gesprochen, liegt ja vollkommen nah. 66 Milliarden Börsenwert sind es aktuell, 5 Milliarden Gewinn machen sie, also das sind ja Verhältnisse, irre eigentlich einigermaßen. Da ist die Disruption und der Gewinnrückgang ja schon eingepreist in diesen wilden Zeiten.
Total, total. Als die ersten Gerüchte rauskamen, und da hieß ja noch nicht der Name Stripe, habe ich Stripe auf jeden Fall nicht auf meiner Liste gehabt, weil ich dachte, die sind zu klein und die sind privat und so eine Übernahme mit Aktien ist da ganz schwer. Ich hatte da ganz andere, viel größere Player auf der Liste, bin aber weiterhin der Meinung, dass eigentlich entweder eine Restrukturierung, wie es bei eBay passierte, wo damals ein aktivistischer Investor reingegangen ist, wo ja dann PayPal ja auch in dem Kontext abgespalten wurde, an die Börse gebracht wurde, dass sowas wahrscheinlicher ist. Oder man denke an KKR, die damals First Data übernommen haben, dass dann und auch von der Börse genommen haben, dass dann großer Private Equity Player reinkommt und dann hart durchgeht und strukturiert Teile wegverkauft, die nicht so Kern des Geschäfts sind und dann irgendwann wieder an die Börse bringt. Das ist aus meiner Sicht eher die höhere Wahrscheinlichkeit, die auch viel mehr Sinn macht als so eine Übernahme von Stripe. Und wir müssen natürlich sagen, am Ende des Tages wurde dem reinkommenden CEO, der ich glaube ab Samstag oder ab Montag neuer CEO gehörig in die Suppe gespuckt, weil der hat einen extrem starken Bonusregelung auf der Entwicklung des Aktienkurses. Ja. Und jetzt ist der Aktienkurs ziemlich weit oben. Der wird auch nicht, bis er anfängt, runterkommen. Und der ärgert sich, glaube ich, am meisten.
Ja, das habe ich auch mehrfach gelesen, dass der neue PayPal-CEO extrem incentiviert ist auf stark steigende PayPal-Kurse und dass dann sein Gehalt so richtig durch die geht. Ist jetzt nichts Neues, glaube ich, insbesondere in den USA, aber bei PayPal war es relativ extrem. Also bin gespannt,
wie es weitergeht. Und ist ja fast ein No-Brainer. Ich tue ein bisschen Restrukturierung, bringe es einigermaßen wieder auf Wachstumspfad und der Kurs geht nach oben, so unterbewertet, wie sie sind.
Die Frage ist auch, wie sehen das die Stripe-Investoren? Was haben die da gekauft? Möchten die ein Unternehmen haben, das pur um 35% wächst, so wie das bei Stripe der Fall ist und das auch noch profitabel? Oder möchten die dann so ein Payment-Processing-Konglomerat, das zwar in den USA auf 70% Marktanteil kommt letztendlich, aber einfach deutlich schwächer wächst, wenn PayPal da mit an Bord ist? Also ich kenne die Motive nicht, würde aber vermuten, das ist nicht unbedingt das, was man ihnen verkauft hat für das Investment. Ja,
so total. Und wir müssen auch sehen, die haben natürlich auch eine viel stärkere Macht als komplett privat gehaltenes Unternehmen, als wenn ich normaler Investor, auch Großinvestor in einem öffentlichen Unternehmen.
Dafür, dass es eigentlich nur ein Marktgerücht ist, haben wir uns jetzt ganz schön lange drüber unterhalten, oder? Aber macht ja auch mal Spaß, mal so ein klein wenig herumzuspekulieren und drüber nachzudenken, macht Sinn oder nicht. Lass uns mal kurz beim Thema Narrativ bleiben. Das begleitet uns ja auch schon seit einigen Wochen, das KI-Narrativ und unsere Banken. Dann zeitweise hieß es, ja, das ist eigentlich super, weil Banken sehr davon profitieren. Da kann sehr viel von KI substituiert werden. Das kann die Kosten senken, Kreditvergabeprozesse, Dokumentation, KYC. Und dann hieß es plötzlich, naja, also wenn KI wirklich dermaßen einschlägt, sozial in die Arbeitsplätze und überhaupt und ins Wirtschaftswachstum, na, dann werden Banken, die ja sehr abhängig vom Wirtschaftswachstum sind und auch von Zinsen, auch drunter leiden. So, jetzt hat sich aber diese Woche Goldman Sachs nochmal zu Wort gemeldet in einer Studie, hat gesagt, wir haben uns mal 32 Real-Life-Fälle angeschaut von Banken und hunderte Anwendungsmöglichkeiten durchdacht. Und wir kommen zum Schluss, also Europas Banken können bei der Eigenkapitalrendite bis zu 3 Prozentpunkte draufpacken durch den cleveren Einsatz von KI in den nächsten Jahren. Das war mal ein sehr optimistischer Ansatz, ja.
Ja, ich meine, wie in allen Bereichen hat man so die Pro- und Kontra-Meldungen und wahrscheinlich ist es weder noch, sondern irgendwo dazwischen. Ich hatte im Kontext einer KI-Präsentation, die ich vor Banken gehalten habe, letzte Woche auch mal eine ausführliche Recherche gemacht, die KI-Integration von Banken weltweit, was denn da als positive Meldungen gemacht oder kommuniziert wurde von den Banken und wo das genau wie eingebunden wurde. Das ist natürlich noch relativ früh und deswegen nicht notwendigerweise repräsentativ, aber zumindest mal so die ersten Meldungen. Und wenn man so ein bisschen drüber schaut und denkt so, okay, was ist denn da alles gemacht worden? Also ich sehe sehr stark die Synergieeffekte im Backoffice, im Compliance-Bereich, im Research-Bereich und im Customer Support. Und das wird von allen diesen Beispielen der Banken immer kommuniziert. Sehr starke Produktivitätsgewinne. Und die Mitarbeiter, also das heißt ja nicht, dass die Mitarbeiter dann freigesetzt werden, aber die Mitarbeiter können sich dann auf ganz andere Dinge fokussieren, sind viel produktiver in ihrer Arbeit. Und haben insofern diese angespannte Situation, insbesondere in der Marktfolge, wo ja das ja eigentlich eher Kosten und wenig Profite generiert wird, die wird sich darüber auflösen. Und das ist natürlich erstmal eine gute Nachricht auch für die sehr stark belasteten Kollegen in der Marktfolge, dass sie weniger Stress haben und dass sie mehr Unterstützung bekommen. Und das natürlich dann auch, insbesondere im Kontext der ausgelagerten Arbeitsplätze, wir haben ja auch darüber gesprochen, die Arbeitsplätze, die nach Indien ausgelagert wurden mit sehr manuellen Tätigkeiten, die werden dann aus meiner Sicht automatisiert. Und die kommen weder zurück und bleiben auch nicht in Indien, sondern die werden sehr stark automatisiert, und das sind natürlich dann die Synergieeffekte auf der Kostenseite für die großen Banken.
Goldman Sachs hat es übrigens auch für die einzelnen Banken durchgerechnet und ist für die Deutsche Bank und die Commerzbank sogar noch etwas optimistischer, was den KI-Einsatz angeht, als das bei anderen Großbanken der Fall ist. Also da geht es bis zu 3 Prozentpunkten im Schnitt der Banken, 2,4 Prozentpunkte in Europa. Da muss ich ja übrigens manchmal lachen, weil ich glaube, da wirst du incentiviert, wenn du noch möglichst viele alte Kernbankensysteme hast, welche Dinge aus den 80ern, weil eigentlich war das immer ein Nachteil, die kriegen wir nicht richtig repariert, und jetzt hast du plötzlich durch den KI-Schub, musste ich letzte Woche, als IBM auf die Nuss bekommen hat, so nach dem Motto, wir können jetzt auch COBOL reparieren und programmieren und verbessern, da profitierst du jetzt davon, weil das argumentiert Goldman ja auch tatsächlich, sagt, na, da wo die KYC-Prozesse, wo Compliance und so nicht ganz so toll und sehr personalintensiv ist, da habe ich natürlich jetzt die möglichen größten Produktivitätssprünge, indem ich das Ganze sinnvoll einsetze. Eigentlich einigermaßen verrückt, aber klingt ja auch plausibel, oder?
Total. Also plötzlich ist da deine alte Kobol-Infrastruktur wieder ein Vorteil.
Genau. Also so wie einer, der auf der elektrischen Schreibmaschine getippt hat und sagt, na gut, das ist zwar ein anachronistisches Vorgehen, aber wenn ich dem einen PC hinstelle, dann macht er riesige Produktivitätsvorteile.
Exakt. Aber jetzt gerade im Kontext Deutsche Bank, dafür braucht es natürlich auch einen neuen CIO, der dann eine Strategie baut und das auch umsetzt. Und da kam ja die Woche auch die Information raus, dass man sich da offensichtlich doch deutlich schwerer tut.
Der neue IT-Vorstand sollte ja eigentlich schon längst in Amt und Würden sein. Und jetzt macht der alte, der Bernd Leukert, auf Improvisationsbasis bis zum Halbjahresende erstmal weiter. Und jetzt wird es schon März. Und obwohl die Suche seit einem Jahr läuft, hat man immer noch keinen gefunden. Ja, der passt sozusagen. Ist auch erstaunlich. Also offenbar will man da keinen Fehler machen, sondern lässt sich richtig Zeit. Ist ja eigentlich auch was Souveränes. Ich meine, klar würden die irgendjemanden finden, aber wenn man sich so viel Zeit damit lässt, macht das ja deutlich, welche Bedeutung damit eigentlich auch verbunden ist. Ja, und dass man bereit ist, auch den Ärger zu nehmen, findet ihr denn keinen oder so, sondern da nimmt man es sehr genau, ja.
Ja, und wer weiß, vielleicht hat das ganze AI-Narrativ da auch die Suche nochmal komplett verändert, weil ich natürlich jetzt auch eine andere Anforderung an diesen Kandidat habe.
Genau, welche Richtung galoppiere ich eigentlich jetzt in den nächsten Jahren? Wie aggressiv spiele ich die Geschichte? Ja. Ich würde gern in dem Zusammenhang auch noch auf zwei Dinge hinweisen, die diese Woche passiert sind, die ich persönlich spannend fand. Einerseits hat die spanische Santander ihren Investors Day gehabt, und das war auch wieder so ein Moment, als ich mir das am Mittwoch angeschaut habe, wo ich gedacht habe, wow, also bei der Cost-Income-Ratio möchte man bei 36% landen, bei dem Gewinn bei 20 Milliarden Euro netto, und bei der Eigenkapitalrendite, das sind Dimensionen, wo eigentlich bis jetzt nur die UniCredit unterwegs war, 20% erreichen, und das Ganze bis 2028. Wow, also das sind mal echt monströs ambitionierte Ziele, da in ganz neue Profitabilitätsbereiche vorzustoßen. Und da kam mir dann der Gedanke, dass jetzt auch so etwas passiert, was man auch schon hätte vermuten können. Die Deutsche Bank mit Commerzbank mit ihren Zielen da, so im Bereich 13, 14, 15%, die fallen natürlich jetzt ausgegeben im letzten Jahr schon wieder gegen die neuen Ziele der europäischen Großbanken deutlich ab, wo jetzt die, die vorher schon besser waren, noch mal eine Etage höher gehen wollen in der Profitabilität. Also das ist schon ein krasses Race, was da in Sachen Kapitalrückzahlung und Ziele abgeht. Und dann fand ich auch interessant, wie sich die Commerzbank-Aktie wieder nach oben geschlichen hat in den letzten Tagen. Also die war ja schon mal bei knapp 37 Euro und dann ging es zwischenzeitlich mal wieder runter im letzten Herbst auf unter 30. Und da dachte man schon, naja. Und jetzt sind ja zwei Sachen zusammengekommen. Zum einen kann die UniCredit rein mit Aktien bezahlen bei einem Übernahmeangebot, weil da eine Halbjahresfrist, bei der sie aufgrund einer früheren Transaktion Cash-Komponente hätte zahlen müssen. Das gibt's jetzt nicht mehr. Sie kann mit Aktien zahlen. Und die Commerzbank steht doch jetzt wieder knapp unter 36 Euro. Also die Aktie läuft richtig gut. Ich will jetzt hier nicht bedeutungsschwer herumraunen. Die Übernahme steht vor der Tür. Aber ich habe ja sowieso die Haltung, eine Übernahme wird nur in guten Zeiten funktionieren, wenn es allen gut geht, wenn die Gewinne sprießen und man Stärke demonstrieren kann. Die wird nicht funktionieren, wenn die Bankenbranche in Trouble ist, die Aktienkurse runtersliden. Dann wird es zwar formal billiger, aber dann wird es umso schwieriger, glaube ich, den Investoren zu erklären, ich packe mir jetzt hier noch ein M&A-Risiko in die Bilanz, wo es sowieso schon wieder bergab geht mit den Kursen. Ich bin sehr gespannt einfach, auch unter Maßgabe der ewigen These, dass man so eine Situation einfach nicht dauerhaft halten kann, dass ich da einen 30-prozentigen Aktionär habe und so tue, als wäre der gar nicht da und wir reden mit denen wie alle anderen, ist auf Dauer nicht durchzuhalten. Die Arbeitnehmer machen sich Gedanken, die Führungsebene machen sich Gedanken, wo führt das hin, wie lange soll das so weitergehen?
Ja, nicht, dass wir da ein Déjà-vu bekommen, wie es damals 2008 war mit der Finanzkrise, als die Commerzbank gerade die Dresdner Bank übernommen hat und dann kam die Finanzkrise rein und hat dann das Problem. Ich möchte das bitte nicht haben, dass jetzt die
Commerzbank
und die Credit fusionieren und dann kommt der
also, Knall. Globale Finanzkrise und Lehmann-Pleite waren natürlich krasse Geschichten, überhaupt nicht vergleichbar, wenn man nicht sagen, das kommt. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel. Da sind einfach Deals gelaufen, noch in dieser Phase 2007, 2008 gab es ja auch rund um die ABN, die Royal Bank of Scotland. Die sind in Krisen, wären die nicht mehr so gelaufen, sondern irgendwann, wenn es dann wirklich mal Probleme gibt, aus welchen Gründen auch immer, dann hält halt jeder das Geld zusammen und guckt auf sich. Und insofern, im Moment leben wir ja in Zeiten, in denen die positiven Nachrichten, auch siehe KI, 3% mehr Eigenkapitalrendite sind drin, nicht abbrechen. Und solange das Narrativ positiv bleibt mit KI, ich mache Effizienzgewinne und bekomme nicht womöglich makroökonomisch Riesenprobleme, sind die Rahmenbedingungen eigentlich gar nicht so schlecht, dass da vielleicht ein nächster Schritt gegangen wird.
Ja, und du hast vollkommen recht, dass Lehman und die Finanzkrise ein separates, großes Ereignis war. Aber wenn man ein bisschen noch nach vorne zurückschaut und sagt, naja, die Dotcom-Krise hatte ähnliche Auswirkungen, zumindest auf die Aktienkurse, natürlich auch auf die kurzfristige Finanzsituation und Wirtschaftssituation. Wenn man aus dieser AI-Blase genauso die heiße Luft rausgeht, wie es aus der Dotcom-Blase rausgegangen ist, dann haben wir eine ähnliche Situation. Also es muss gar nicht so was dramatisch sein wie die Finanzkrise.
Super, Jochen. Ich danke dir für den Podcast in dieser Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com